die 120 Tage von Bonn irgendwann im letzten Jahr. Beim Sappen durch die Kanäle blieb ich bei einem Werbespot für jemanden hängen, der Kanzler werden wollte. Aber das begriff ich zuerst nicht. Ich schaute mir den Clip an und dachte, wo? Das ist aber eine vulgäre Parodie, als dann der Hinweis über den Schirm flackerte. Dass der Sender keine Haftung für das Material übernimmt, sah ich meine Schuld ein. Ich hatte die Realität einfach nicht kapiert. Und sofort beschlich mich das starke Gefühl, dass es mit der ganzen Sache ein übles Ende nehmen würde. Nun ja, dann kam die Wahl, und ihr Ergebnis. Es ist alles nur eine Frage, welches Niveau die Realität einnimmt, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, die Kommandokette zu durchbrechen. Also dass die oberste Kommandoebene nicht weiß, was die unteren Ebenen treiben. Was? Die haben ein Gesetz dafür geschrieben. Gut, aber das müssen sie auch erstmal durchsetzen. Aus Studies in Intelligence nach der Wahl dauert es in der Regel eine Weile, bis die Regierung gebildet ist. Sobald das erledigt ist, na die lang ersehnte Weihnachtspause, in der sich die frischen Minister und Ministerinnen irgendwelchen Schabernack ausdenken können. Zusammen mit der fetten Weihnachtsgans und den Plätzchen breiten sie dann ihre Ideen im neuen Jahr über uns aus. Ritualisiert, ein wenig der Wachablöse vor dem Buckingham Palace gleich, religiös und einfältig, was mit Sicherheit beabsichtigt ist. Denn nach dem wiederum rituellen Abwatschen der Frischlinge von Seiten der konditionierten Presse, aufgebrachten Bürgerrechtsgruppen und einigen abartigen Vereinen dürfen sich die feuererprobten Minister und Ministerinnen mitsamt ihren Ministerialräten zurückziehen, um sich die Wunden zu lecken und ihrem Kerngeschäft widmen, dem Einschmieren von Kontakten und Kobern für die eigene Karriere. Ähnlich den Schweinen verlassen sie in den Monaten Januar, Februar und März den Stall nur im Notfall und verbringen die Zeit mit Sullen im eigenen Dreck. In diesen ersten 100 bis 120 Tagen tritt ihr korruptes Handeln und die Unfähigkeit, Probleme lösen zu wollen, stärker zutage als in der übrigen Amtszeit. Und so bereitet es diabolischen Menschen wie Journalisten und Stand-up-Comedians die bische Freude, diese politische Ausnahmezeit besonders scharf zu analysieren. Aber nicht nur berufene Sarkastiker haben ein inniges Verhältnis zu dieser Phase, sondern auch der durchschnittliche Kirchgänger mit der Vorstellung einer göttlichen Ordnung. Diese dritte Gruppe, die sich ebenso intensiv mit dem verkommenen Wesen der Politik auseinandersetzt, dürfte die kleinste sein. Sie unterteilt sich, wie meistens, in zwei Kategorien. Zum einen die Profis, die sich mit Politikern ihren Lebensunterhalt verdienen, Psychoanalytiker, Therapeuten jeglichen Schlags, Prostituierte, Stricher und Gurus. Zum anderen ein ganz geringer Anteil der Bürger, deren Herz noch unvergiftet schlägt und sich im täglichen Überlebenskampf um die eigene Seele ein paar Sorgen macht. Aus dieser Perspektive möchte ich hier mal antreten, um die ersten 120 Tage der siebten, ach wer zählt da noch, wenn die Grenzen dermaßen verschwimmen, Berliner Republik grob zu beurteilen. Auf den ersten Blick sind es meist trübe Aussichten, aber auch Erfreuliches sehe ich auf uns zukommen. Bekannte Theorien haben sich mit den Lebenserwartungen politischer Systeme beschäftigt und ihnen ein zyklisches Ableben in Aussicht gestellt. Doch dieses elendlange Aufbäumen unserer Republik gleicht dem jämmerlichen Dahinsichten eines syphilitischen Warrens. Aus der Hindustan Examiner: Niemand kann die anheimende Vision von vergeistigter Rückkehr zur Normalität in den politischen Geschicken unseres Landes so gut verkaufen wie Angela Merkel. Sie schafft es, Gerechtigkeit, Mitgefühl und Liebe selbst von einer architektonischen, kalten Gräueltat auszusenden. Dazu konnte ihr nichts Besseres in die Hände fallen als Katastrophen. Aus den Wirren von 9/11 versprach der polternde, zigarrenpaffende, selbsternannte Oberchef keine Linderung. Und dann die Angst vor den Windelköpfen, die hier auf einmal zu Hunderttausenden herumlaufen sollen und uns unsere abschneiden wollen. Das schien gemacht für jemanden, der einen stetigen Kurs der alten Schule verspricht. Es folgte Finanzkrise, Eurokrise, Atomkrise, Abhörkrise und jeder einzelne leuchtet einen Weg durch Untiefen, den einzig die Kanzlerin zu kennen scheint. Läuterung und Verbundenheit sind die großen Bedürfnisse unserer gottlosen Zeit. Und niemand hat das so gut begriffen wie sie. Wunder finden in der Gegenwart nicht statt. Das ist die urprotestantische Sichtweise, die sich die Kanzlerin als Maxime hinter die Ohren geschrieben hat. Deshalb steht auch nichts im Wege, ökonomische Gewalt auf das Volk auszuüben. Oh, ihr Büßer, tretet an und zollt mir euer täglich Tribut. Zu wer setzt ihr euch niemals? Und sollte dieser Tag doch einmal kommen, wird die Apokalypse, im ursprünglichen Sinn, also als Enthüllung verstanden, passiv ausfallen und sich nach innen gegen euch selbst richten. Amen. Mit dieser Gewissheit im Rücken kann Angela Merkel durchregieren. Bestes Beispiel sind die Tätigkeiten der NSA in Europa. Es macht den Anschein, dass die ganze Snowden-Sache den Journalisten in London, Berlin, Moskau oder in welchem Glasbetonbubble auch immer sie hocken mögen, das Hirn zu Brei verwandelt hat. Wenn bei einem Bundespräsidenten nach Klage geschrien wird, weil er einen Kugelschreiber hat mitgehen lassen, und Minister den Hut ziehen müssen, weil sie zu blöd zum schadlosen stillen geistigen Eigentum sind, aber eine Kanzlerin jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang abnicken kann, dass ihr Volk von perversen Sicherheitsbeamten, dem Großkapital und jedem, der sonst noch den Anspruch erhebt, genüsslich filetiert werden darf, ohne dass ein kleines Stimmchen laut wird, beweist den geistigen Verfall der publizierenden Zunft. Ist es nicht offensichtlich, dass diese Kanzlerin die Klage will? Sie bettelt förmlich danach, endlich aus dem Kanzleramt geworfen zu werden. Ihre letzte Chance, noch einen Platz in den Geschichtsbüchern zu ergattern, kann in Zeiten von besser schlechter Publicity als gar keine Einsicht das politische Harakiri sein und anhand eines ausgemachten Skandals aus dem Amt gejagt zu werden. Paradoxerweise hat nur sie selbst verstanden, für diesen Job nicht zu taugen. Niemand erhört ihr Flehen nach Strafe. Und so bleibt ihr nur noch der Griff zu harten Drogen, die ihr jeden Morgen von einer Gruppe ausgewählter Skinheads auf Motorrädern ins Kanzleramt geliefert werden. Leider kann auch dieser Verzweiflungsakt die Realität nicht komplett wegfiltern. Und das Volk bleibt gierig nach Skandalen und hat, und wählt sie wieder und wieder. Da wir uns gerade in der Gerüchteküche befinden, lässt sich ein Detail hinzufügen, das für manch genauen Beobachter von Merkels psychischer Verfassung zentrale Bedeutung einnehmen könnte. Wie man aus gut unterrichteten Quellen hört, soll es sich bei den Drogen der Skinheads um Pervitin handeln. Dieses Traditionsbewusstsein macht eindeutig Sinn, und ich hätte von der Kanzlerin nichts anderes erwartet, als vom guten alten Hausmittelchen aus dem Hause Merck zu naschen. Ganz klar, dass sie nicht dem heutigen Trend auf den Leim geht und zu Heroin greift. Nee, Herr Obama, auch wenn Sie an der Quelle sitzen drüben in Afghanistan. Made in Germany hat Vorrang, aber das nur am Rande. Auch die Kanzlerin ist nur ein Mensch, der Versuchung zu erliegen. Das wissen wir alle, passiert nur beim ersten Mal, nachdem ein heftiger moralischer Kampf im Innern ausgefochten wurde und der Teufel gesiegt hat. Beim zweiten Mal greift man schon selber zu. Nun ja, und beim dritten Mal können wir wohl getrost von Pathologie ausgehen. Beim vierten Mal würde ich von Lustprinzip sprechen. Sobald ein Volk sich vertreten lässt, ist es nicht mehr frei. J.J. Rousseau, zur Tradition des Kanzleramts. Die ersten 25 bis 30 Jahre gaben sich dort bekannterweise Altnazis die Klinke in die Hand. Dann hatten die Dienste und das Großkapital für einen kurzen Augenblick gebannt und wurden überrascht, dass ihr sonst so träges Volk die Schuhe in die Hände nahm und für den Anschein einer Stunde nach Aufklärung verlangte. Tatsächlich konnte ein Antifaschist ins Amt einziehen, aber dem Spuk war schnell beizukommen, schließlich war der Mann Trinker und depressiv. Kein Problem also, dem einen faulen Apfel unterzuschieben. Allerdings erst nachdem man ihn als Vaterlandsverräter beschimpft hatte, womit von der ersten Stunde an dem Willi ein Stempel aufgedrückt war. Den Rest erledigte die Maschinerie wie gewohnt mit chemischen Vertilgungsrezepten aus den Häusern Gehlen, BASF, Springer, Krupp und den sonstigen Verdächtigen. Als die hartnäckig symbiotische Laus endlich aus dem nationalsozialistischen Pelz geschüttelt waren, sah man sich bereits mit dem nächsten Problem konfrontiert. Der Hamburger zog keinen Hering vom Teller, und allmählich starb das Personal aus. Dem einstigen Rottenführer fiel permanent die Hörhilfe aus der Ohrmuschel, mit der Kopfrechnung lief es auch nicht mehr so richtig, und dem ehemaligen Gestapo-Unteroffizier lief schon seit längerem das Hirn ein, so dass kaum mehr gerade Sätze aus dem Mund kommen wollten, sondern in der Hauptsache pharmakologisch verdünnter Sabber. Zur Überbrückung wurde dann der kleine Herr Fuchsmajor aus Rheinland-Pfalz eingesetzt. Aus einem Briefwechsel zwischen Hans-Martin Schleyer, Axel Springer und Fritz Ries geht hervor, für wie beschränkt sie ihren Pfälzer halten. Man nimmt ihm den Schwur ab, alles, und das bedeutet ausnahmslos alles, für sie zu machen. In seinen Anlagen steckte der Pflichtgehorsam so tief drin, dass er auf die Knie ging und bei seinen Genen schwor: Heiliger Babaji, für dieses Amt tue ich alles. Bis ins Grab werde ich dich ehren und lieben. Komme da, was wolle. Das war natürlich die richtige Einstellung. Und die Sache nahm ihren Lauf. Die gesamte politische Karriere Helmut Kohls steht wie die Ruine von Tschernobyl als strahlendes Mahnmal dafür, dass in unserer Demokratie oder wie auch immer wieder gemunkelt wird, der sozialen Marktwirtschaft einen gehorsamen Apparat schickt des Bösen, das Wohl eines Volkes in die Hände gelegt wird, um die Absicht eben das Böse störfrei zu vergrößern gnadenlos voranzutreiben, und in dem festen Glauben frei von jeglicher Schuld zu sein, ging er ans Werk und schlug genüsslich die Hauer ins Leib seiner geliebten Deutschen. Aber irgendwann wurde die Sauerei, die der Pfälzer da veranstaltete, zur Ausufernd. Eine neue Entlösung musste her, und sie war schnell gefunden. Sie lautete Neoliberalismus in Allianz mit Rasterfahndung, Vollüberwachung und Angstmache. Sie dient auch heute noch. Dieses Mal stehen die Chancen besser, die 1000 Jahre voll zu kriegen. Die ersten 100 sind schon geschafft. Und dank dem Havanna-paffenden Niedersachsen ändert sich daran in nächster Zeit nichts. Schnitzel und Zigarre geben hierzulande nun mal die Tonart an. Daran wird nicht gerüttelt. Mit einer Ausnahme vielleicht. Der Käseigel, den hat der Marathonmann mit zur Party gebracht. Und obwohl er auch lieber Schnitzel und Zigarre hat, besteht er darauf, dass der Käseigel auf dem Buffet bleibt. Das System surrt gut geölt vor sich hin. Es gibt sich gerne auch mal einen neuen Anstrich mit Hilfe neuer Dirigenten. Die Komposition ist allerdings in Grobstahl gegossen und wir können froh sein, wenn die Kanzlerin und Minister Schäuble noch nicht öffentlich mit einer Hakenkreuzbinde auftreten. Übertreibung? Ich erinnere an die Jahre nach dem Mauerfall. Da sind wir haarscharf dem realen Neofaschismus entwischt, in dem Millionen deutschen Geldbündel in die hochgereckte Rechte gestopft wurde. Und somit der Ruf nach Knüppel und Knobelbecher abklang, und das ist nicht auf die ehemaligen DDR-Bürger bezogen. Nachdem sie es für überdimensionierte Autos und Fernseher oder respektive für blühende Landschaften ausgegeben hatten, lud unser Dr. Strangelove aka Schäuble das Volk an den Kessel des Aktienmarkts aka Polizirkuses ein. Politiker aus dem Süden der Republik, wie Herr Schäuble, waren mir von Geburt an unsympathisch. Das mag daran liegen, dass ich in München geboren wurde. Als ich das erste Mal Franz Josef Strauß Rede vor dem texanischen Parlament hörte, in der er brüllte Sultanasmus steckte Gedder, war meine Abscheu amtlich. An der eigenen Haut bekam ich es dann zu spüren, als ich in einem Asylbewerberheim arbeitete und der Leiter im Kreisverwaltungsreferat München Hans Peter Uhl mich mit meinen gerade 20 Jahren in die Mangel nahm und 18 Monate lang versuchte, den Kommunisten in mir zu exorzieren. Und das obwohl ich eine rote Fahne das einzige Mal in meinem Leben 19 Jahre früher aus einem Kinderwagen herausgesehen hatte. Spekulation ist was für Reiche und Irre, alle anderen können sie sich einfach nicht mehr leisten. Wandinschrift in einer bei München gelegenen Nervenheilanstalt. Seit professionelle Showmänner wie Schröder im Geschäft sind, verbreitet sich das Politvirus auch in der Kunst- und Kulturszene. Unser Exportschlager in Hollywood Michael Ballhaus als Unterstützer in Schröders Wahlkampf hatte zur Folge, dass selbst Theaterintendanten auf die Wahl von 2005 wetteten. Mit katastrophalen Verlusten natürlich, um sich davon finanziell zu erholen, und mit der frisch gewonnenen Erkenntnis, dass sich in der Berliner Republik alles vereint, was einem Dramatiker die Eingeweide in Verzückung geraten lässt. Tragik, Verrat, Witz, Spannung, Liebe und Katastrophen heuerten immer mehr Bühnendichter in einem der Ministerien an. Aber leider nicht nur die, sondern auch Horden von humorlosen Hobbyautoren und jeder, der sich irgendwo die kleine Dramaturgielehre heruntergeladen hatte und einen halbwegs geraden Satz schreiben konnte. Genau an diesem Punkt greift die protestantische Schlitzohrigkeit der Kanzlerin. Jemand, dessen Weltbild sich an einem Nachmittag in der Wikipedia nachschlagen lässt, wird das Ausmaß von Schuld und Sühne im politischen Geschäft niemals verstehen können. Das tiefe Verlangen, aus dem Amt gejagt zu werden, einer symbolischen Guillotine gleich, übersteigt das exhibitionistische Verständnis dieser naiven Masse schreibender Grünschnäbel. Denn nur auf eine Weise kann die Legitimation von Gottes Gnaden ausgesprochen werden. Ja, der Baron zu Guttenberg hatte diese politische Begabung bewiesen. Aus dem Amt gejagt, aber das Volk liebt ihn. Eine lebende Legende. Und die Dramatiker schütteln wegen der immer voll besetzten Stühle den Kopf. Zum Thema Schuld in der Politik ist viel Richtiges geschrieben worden, und es liegt auf der Hand, dass der unersättliche Drang vieler Politiker, jeden Tag ein bisschen mehr Schuld auf sich zu laden, maximal in den App-Anlagen einer evangelischen Theologentochter ausgeprägt sein muss. Wie viel kann man in einem Leben lügen? Ist es möglich, dafür entsprechende Abbuße zu tun? Das dürften die ewig bohrenden Fragen der Kanzlerin sein und gleichzeitig der Antrieb eines von Jesus geführten Menschen. Aber es gibt kein Entrinnen aus dieser Spirale. Jeder Tag im Dienste des Volkes verlangt eine neue Lüge, und dafür werden wir alle zahlen müssen. Das Bruttosozialprodukt ist die Summe der neu erbrachten Ideen und der Verlust von Vernunftgläubigkeit. So lautete bis 1993 die Definition des Bruttonationalprodukts in Andorra. Das hat natürlich zu heftigen Diskussionen im Europarat geführt. Und am Ende musste das Kurfürstentum diese Begriffsbestimmung aus ihrer Verfassung streichen und der europäischen Definition anpassen. Bis heute ließ sich nicht klären, wie sich diese absurde Erklärung in die alte Verfassung muggeln konnte. Aus El Coreo neben den Skinheads mit ihren billigen, chemischen Drogen hat Angela Merkel einen Pfarrer aus Rügen auf ihre persönliche Gehaltsliste gesetzt. Er steht ihr in moralischen Belangen zur Seite, wenn sie in den Kampf gegen das Böse zieht. An diesem Punkt wird mir bewusst, weshalb sie immer wieder zur Wahl antritt und erst nach der Wiederwahl nach Abdankung winselt. Das kann nur als pathologische Reflexhandlung eingestuft werden. Eine alte Hündin, die mit Thüringer Rostbratwurst aufgezogen wurde, wird auch im hohen Alter, halbblind und mit lahmer Hüfte noch nach der Wurst schnappen, wenn man ihr eine hinhält. Die CDU/CSU scheint mir da auf einem Monopol zu sitzen, dessen Ausmaß mir bisher völlig entgangen sein muss. Und der Opposition wohl auch. Die große Schwäche der Opposition ist ihre Kälte und Rationalität. Eine Regierung mit ihren eigenen Mitteln schlagen zu wollen, ist mächtig blöd. Denn über einen Staatsapparat mitsamt Heer und Presse verfügt niemand außerhalb der Regierung. Mit Argumenten gegen eine gigantisch große und tief verwurzelte Friedrichsreiche anzutreten ist aussichtslos und hat was von gegen den Wind zu pissen. Einen technisch kühlen Blick auf die Geschäfte unseres Landes werfen bereits die Regierenden. Und mit ebenso kühlem Verstand und Gerät gehen sie ans Werk. Zufall bringt den Giganten nicht, wenn seine Gegner genauso kalt zurückstarren und mit messerscharfer Logik herumhantieren. Die Chancen, dass der Riese zu fett wird und über die eigene Megalomanie stolpert, stehen höher als dass ein paar picklige Jungs und Mädels aus dem Debattierclub die Regenten der Berliner Republik auch nur leicht im Wind schaukeln lassen. Im Gegenteil, das Weiche Reich kann etwas durchzugut gebrauchen. In die Inzestfalle tritt die neue Generation der reinen Berufspolitiker nicht mehr so schnell. Datenbänke gestopft voll mit Material für jedermann, jedes Jahr ein paar mehr Zahlen und Bilder und Interviews und alle sind glücklich über das schöne Spielwerk. Daten über alles, brüllt die Masse und hält die Fäuste mit fetten Geldbündeln in die Luft. Aber das wird nicht für die nächsten 1000 Jahre reichen. Und irgendwann werden die Arme lahm und sinken wieder hinab. Und jeder stopft das Geld schnell in die eigene Tasche. Auf dem Heimweg setzt dann die Ernüchterung ein. Die Gedanken kehren zum Notwendigen zurück. Ein Leben ohne Anstellung ist nichts wert. Das reicht es zu wissen. Wünsche haben ausgedient, und die Instinkte sind längst ausgestorben. Was kann einen also dann noch berühren? In einer Gesellschaft ohne Herz wird es immer schwieriger zu überleben. Härte überall, stellte sich der Teufel zur Wahl. Er würde aus dem Stand die absolute Mehrheit einfahren. Und wenn wir schon dabei sind mit Prognosen umherzuwerfen, aufgepasst liebe Börsenzocker, was mit Sicherheit in nächster Zeit nicht knapp wird, Konjunktur garantiert, Politiker, Scheiße, Krebs, Mundgeruch, ach ja und Politiker, deren Aufgabe ist wiederum darauf Wetten abzuschließen, mit welcher wild gewordenen Horde Industrieller und ihrer Handlanger, Äftelsinn leere Broker, in Zukunft gut Kirschen essen ist. Spekulation an Aktienmärkten ist bekanntermaßen das Wetten auf Krieg und Frieden. Es soll Menschen geben, die an einem Tag Millionenbeträge in zwei- bis dreistelliger Höhe verspekulieren oder eben als Gewinn heimfahren. Damit zielen sie darauf ab, kleine, unschuldige Kinder auf bestialische Weise niederzumetzeln, junge Frauen massenhaft perversen Vergewaltigern auszusetzen, Flüsse und Meere zu verseuchen und Lebensräume gigantischen Ausmaßes in wenigen Stunden dem Erdboden gleichzumachen. Einer Kanzlerin, die Mut zur Spekulation fordert, muss daher jegliche Moral abgesprochen werden. Ihrem überbordenden Drogenkonsum kann ich dafür nicht mehr die Alleinschuld zuweisen. Oh ja, es geht bergab mit den oberen 1000. Ihr Reich ist von Maden der übelsten Art durchfressen. Und der gewaltige Gestank, der von ihm ausgeht, haut selbst den sinnfreisten Skinhead und jede unschuldige Teenagerin um. Werft kein Tränengas mehr, wir weinen auch so. Graffito in einer öffentlichen Toilette in Athen, Kanzler Bernhard von Bülow sagte 1897 im Reichstag, wir wollen auch unseren Platz an der Sonne und jedem war klar, dass dieser Euphemismus einen blutigen Raubzug in Afrika umschrieb. Während das preußische Militär die Vereinigten Staaten von Europa unter deutscher Führung mittels Erstem Weltkrieg herbeieiferte, ihren Clausewitz hat die Kanzlerin mit Sicherheit gelesen. denn nichts trifft mehr auf ihre Politik zu wie Clausewitz' Leitsatz in seinem oder besser ihrem Buch Vom Kriege aus dem Jahr 1832. Wie später bekannt wurde, hat Marie von Clausewitz den Löwenanteil dieser heutigen Politikerbibel verfasst. Der Leitsatz lautet: Ziel ist es, dem Gegner seinen Willen aufzuzwingen. Wie das dann in einer Kriegsfibel weitergeht, wird sich jeder selbst ausmalen können. Seither hat sich nicht viel verändert in der Entwicklung der Politik. Die Berliner Republik ist äußerst technokratisch und für das Volk weitgehend uninteressant zu verfolgen. Es ist eine Politik von Politikern für Politiker. Sie nimmt immer mehr an Komplexität zu, was zur Folge hat, dass eine Polarisierung kaum mehr möglich ist. Bevor ein Thema wirkliche Tiefe erreichen kann, zerfällt es bereits im Gehirn der Wähler, so ähnlich wie die Geschichte eines Romans im Kopf des Lesers von Seite zu Seite abgebaut wird. Bei einem Stundenlohn von 5 Millionen Euro kann man wohl davon ausgehen, dass man in genau dem berühmten Bereich tätig ist, der zwischen Genie und Wahnsinn liegt. Aus France Business: Das große Verdienst unserer langjährigen Kanzler und Kanzlerin liegt eindeutig im biochemischen Bereich. Die Gehirne so vieler Wähler von einem scharfen, funktionsfähigem Instrument zu glibrigem, beinahe unbrauchbaren Tofu zu verwandeln, hat mit gnadenloser Arbeit zu tun und darf niemals vergessen werden. Oh, es klingelt. Einen Moment bitte. Es war bloß der Postbote. Also, wo waren wir? Ach ja, ich stamme, wie erwähnt, aus dem Süden. Und über den Süden gibt es unzählige Vorurteile, von denen im Grunde alle wahr sind. Im Süden der Republik herrscht immer noch eine gewisse Art von altertümlicher Blutehre. Fremde können schnell unter die Räder geraten, wenn sie auf traditionelle Veranstaltungen strömen. Auf Volksfesten im niederbayerischen Urwald kommt es vor, dass junge Mädchen aus dem Norden oder Italien oder Gott weiß woher spurlos verschwinden. Samt Handy, Auto, der besten Freundin und was noch dazu gehört. Ihre Körper werden nie wieder entdeckt. Man hört an einschlägigen Stammtischen Geschichten von Ritualmorden, Massenvergewaltigungen, mitunter schwarzen Fotozeremonien inklusive Blutopfer. Und in München soll es reichen, wenn der Schwarzfahrer in der U-Bahn aufmuckt. Auf direktem Weg im berüchtigten Haus 9 der nahegelegenen Irrenanstalt H interniert zu werden. Oder ist es Haus 13? Niemand weiß das so genau. Denn bisher gelang keiner Seele von dort lebend wieder zurückzukehren. Andere Touristen oder Zugezogene überleben eine Radtour oder Wanderung auf einem abgelegenen Flusssträßchen nicht, weil ein Lehrer, Schulbus oder LKW völlig unerwartet auftaucht und bei hoher Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen konnte. Beobachtet man die lokale Presse, sticht der hohe Anteil der Unfallnachrichten sehr ins Auge. Die Integrationsspanne ist bei Bergvölkern eben äußerst kurz. Was passiert, wenn man von der verbotenen Frucht isst? Wir können das nicht vollständig beantworten, aber eins dürfte feststehen: Danach ist man in der Lage, Gut und Böse zu erkennen. Aus den Nazareth zu und das Politgeschäft ist ein hartes, aber bei weitem nicht so brutal wie andere. Im Vergleich zum Pferderennen sieht man in der Politik viele Gewinner und viele Verlierer. Gibt es ein bequemeres Leben als das eines SPD-Landtagsabgeordneten im bayerischen Parlament? Welch ein Platz an der Sonne, oder? Aber auch in der Toskana-Fraktion muss es langsam dämmern, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Alle Kriege, in die unser Land involviert ist, sind verloren und werden von Tag zu Tag dreckiger. Und vergessen wir nicht, Kriegstreiber scheren sich einen Dreck um uns. Ihnen geht es einzig um ihr sehr lukratives Geschäft. Das so berühmte deutsche Sozialwesen ist geplündert und von habgierigen Politikern zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden. Die Beschäftigung wird künstlich hochgerechnet. Sei das Statistische Bundesamt vor Jahren von Schäuble und Co. zu einem hohlen Gartenzwerg geformt wurde. Und kürzlich fragte der amerikanische Gesundheitsminister in einem Fernsehinterview, wie der Kollege aus Deutschland es denn geschafft habe, dem Volk zu verklickern, monatlich horrende Beiträge zu zahlen und im Bedarfsfall die gewünschte Leistung trotzdem nicht zu erbringen. Alles ist dabei zu verrotten. Die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, der Börsenmarkt. Aber hey, wir sprechen hier vom Land der Nazis. Wenn der Kompost erstmal reif ist, hat der Gärtner die beste Mutter Erde. Der Horror steht überall vor der Tür. Und auch wenn der Gedanke verlockend ist, wie Frau Merkel sich selbst aus dem Amt katapultiert und mit ihr die Verbrecherbande, die sie um sich geschart hat, Angst wohnt dieser Vorstellung immer mit inne. Ein solches Aus könnte katastrophale Folgen mit sich bringen. Diese kriminellen Wahnsinnigen haben in Ausmaßen das Land und voll geplündert, dass ihr Nachlass Schrecken und Not bringen wird. Die Staatskassen und all ihre Ressourcen sind leer geräumt und zerstört. Das Leben in den Grenzen Europas wird auf Jahre nicht mehr würdevoll möglich sein. Lüge, Hass, Vergewaltigungen, Raub und Mord sind die zukünftigen Argumente kommender Politiker. Und wir können nichts dagegen tun, wenn nicht bald Gefühl in die Sache zurückkehrt. Und das, Bengel, schreibt dir hinter die Ohren. Holla, das sind heftige Worte. Aber was soll's, heftige Zeiten brauchen heftige Worte. Hups, es klingelt schon wieder.